Ihr seid vielleicht schon gespannt, ne? So am Jahresanfang ist ja immer so ein bisschen, was hat Gott geredet und so. Und ich muss euch wirklich sagen, Gott hat nichts Neues gesagt. Es kommt jetzt nicht so, baba. Immer das gleiche Buch, genau. Ich habe wirklich wie immer eigentlich auch so gebetet, was gibt's für eine Ausrichtung fürs nächste Jahr, und wir wollen uns ja immer so ein bisschen als Gemeinde auch da drauf einstellen, und habe wirklich den Eindruck gehabt, dass Gott sagt, einfach dranbleiben. Nicht verlieren, was wir haben, und dazu gewinnen. Also dieses Fenster, wo wir spüren, dieses offene Fenster, wo wir einfach spüren, dass Gott mit uns ist, auch als Gemeinde. Das ist noch auf, das weiß ich nicht wie lang, das weiß ich auch nicht, ob das dann das ganze Jahr ist, wie auch immer. Aber für momentan, sagt Gott, nützt es aus. Macht, was ich euch sage und was ihr könnt, und bleibt dran, und ich bin mit euch, und ja, und Gott ist nicht, setzt nicht das Limit. Das sind wir. Ja, klappert's schon wieder. Jetzt haben wir es doch extra so gerichtet, dass es nicht... Dankeschön. Irgendwas müssen wir uns ausdenken in Zukunft, ne? Aber es muss ja auch alles nicht sein. Alles Überfluss. Aha. Nee, das muss ich auch nicht haben. Eins vom Hirn, wo vom Hirn runterkommt. Nee. Also gut. Ja, eben, ich denke, das ist aber ermutigend, weil ich denke, wenn Gott ja immer noch mit uns ist, dann haben wir schon nicht alles falsch gemacht letztes Jahr. Ja, und wenn er sagt, hey, weiter so, bleib dran. Und ich habe auch gedacht, es geht ja eigentlich auch im natürlichen Leben so. Das heißt, nicht nur am 1. oder am 31.12. oder am 1.1. einen guten Vorsatz dir machen, ne? Also eigentlich ist es so, dass man das ganze Jahr immer wieder sich ausrichtet und ausstreckt. Und ich denke, so wollen wir es auch als Gemeinde machen, ja. Und ich habe aber auch den Eindruck gehabt, dass Gott sagt, erwartet nicht nur die großen Wunder oder so, sondern wirklich richtet euch nach mir aus, noch mehr nach mir. Und deswegen fand ich jetzt auch schön das Zeugnis, weil es geht um das. Weißt, es geht nicht darum, dass du, wie viele Kranke jetzt geheilt worden sind, ist ja schön, wenn das passiert. Aber unser Leben muss ein Zeugnis sein. Unser Leben muss ein Zeugnis sein. Und um das geht's. Wo ist unser Herz? Und nicht nur die Dinge, die wir wirken, sondern gibt unser Leben ihm die Ehre. Geben wir mit unserem Leben ihm die Ehre. Ja, sind wir ein Licht? Und das ist auch heute meine Predigt, dass wir einfach, ja, dass wir uns immer wieder entscheiden zur Hingabe, ja. Dass wir immer wieder fragen, was will Gott? Ja, was will Gott? Ja, und ihn suchen, seinen Willen suchen. Es platzt nicht vom Himmel so runter. Gott drängelt sich nicht auf, der rennt ja auch die Türe nicht ein, ja, sondern er redet zu dir, wenn du ihn suchst. Es ist wirklich ja so, das ist was man aktiv tun muss, das kommt nicht so einfach so und übrigens, ja, sondern das geht wirklich, wenn du ihn von ganzem Herzen suchst. Und wir lesen jetzt Jeremia 29 und ich denke, die meisten kennen den ersten Teil. Wir lesen Jeremia 29 von 11 bis 14. Den ersten Teil, den kennen die meisten. Ja, das ist so ein schöner Spruch. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Nicht so viele kennen, was dann kommt. Und das heißt, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also es ist schon interessant, wie man manchmal Sachen weiß. Eben, das mit den Gedanken, das wissen wir alle, ne? Haben wir schon oft gehört. Und es ist auch gut, dass wir das wissen, dass Gottes Gedanken grundsätzlich gute Gedanken sind. Seine Pläne gute Pläne sind. Aber das ist kein das hat keine Eigendynamik. Ja, sondern das braucht unseren Willen, unsere Aktivität, dass wir hingehen, zu ihm rufen. Ja, wenn ihr mich ruft und wenn ihr zu mir betet, dann werde ich auf euch hören. Ja, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Und dann heißt, ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Es gibt einen Plan für dein Leben, ja. Gott hat einen Plan für dein Leben, hat Absichten. Und zum Beispiel im Psalm 139 steht es, dass alle Tage deines Lebens aufgeschrieben sind, ja. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo es heißt, schon vom Mutterleib an habe ich dich berufen, ja. Oder im Mutterleib habe ich dich geformt. Und deine Maße bestimmt, deinen Charakter bestimmt, deine Tage bestimmt. Also Gott hat einen bestimmten Plan. Ob du jetzt so lebst nach diesem Plan, ob das in Erfüllung geht oder nicht, da hast du einen großen Anteil. Ja, das ist deine eigene Entscheidung, ob du das möchtest. Ja, Gott hat bestimmte Talente und Gaben dir gegeben. Der hat dich so gemacht, wie du bist. Dein Charakter, die Grundform von deinem Charakter. Und du bestimmst, ob das entfacht wird. Ja, das, was Gott in dich reingelegt hat, ob da mehr draus wird, ob du dann dafür was machst, für ihn und für sein Reich. Ja. Übrigens, du kannst nur entfachen, was drin ist. So, sei zufrieden mit dir. Du musst nicht sein, wie der neben dir sitzt oder so. Ja, ja. Es gibt verschiedene Charaktere, es gibt mehr strategische Menschen, es gibt künstlerische Menschen, es gibt mehr die emotionalen und mehr die hirngesteuerten. Hey, wir brauchen alle. Und entfache das, was Gott dir gegeben hat. Und dann bist du rund. Ja, so. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Dann fühlst du dich wohl in deiner Haut. Du musst nicht sein wie jemand anders. Entfache das, was Gott reingegeben hat. Das, was du hast, was du bist. Ja, ich habe mal ein Buch gelesen, da ging es über Kindererziehung, so Leute, die da richtig Spezialisten waren und die haben mehrere Kinder gehabt und die haben gesagt, sie haben schon mehrere Kinder gehabt und da hat es nie ein Problem gegeben. Die waren einfach okay und da sind die auch pünktlich von der Schule heimgekommen und dann haben sie noch einen Jungen gekriegt und der ist einfach nie heimgekommen. Ja, wir haben doch den genauso erzogen wie unsere anderen Kinder. Warum kommt das Kind nicht von der Schule heim? Also für einen Schulweg von 10 Minuten braucht er mindestens eine halbe Stunde. Also mindestens. Und dann so diese erste Reaktion, das ist unser Kind und das ist unsere Erziehungsform und der muss jetzt heimkommen, das geht doch gar nicht und so. Und dann haben sie gebetet und dann hat Gott zu ihnen gesagt, guckt euch doch mal an, wer der ist, wie er ist. Jetzt haben sie ihn mal heimlich beobachtet. Als er von der Schule heimging, jetzt muss der einfach unbedingt gucken, wo der Marienkäfer hinläuft, der da am Weg ist. Den muss man doch sehen, das muss man doch rausfinden. Oder die Katze oder die was weiß ich oder irgendwas. Jetzt hat Gott ihm gezeigt, dass das ein Schatz von einer Persönlichkeit ist. Aber der ist eben nicht so zu handeln wie die anderen. Der ist nicht bös, der ist nicht aus Trotz, dass der nicht heimkommt. Der findet einfach alles so toll. Es ist so ein begabter Mensch gewesen, so ein kreativer Mensch gewesen, dass der ist einfach anders gestrickt gewesen. Und dann haben sie versucht, als Eltern darauf einzuwirken. Ja, das ihn zu fördern, ihm einerseits zu sagen, hey, manchmal muss man halt wirklich denken und haben ihm aber auch Freiheiten gelassen dort, wo er die Freiheiten gebraucht hat. Siehst du, und so ist Gott mit uns auch. Er wirkt mit jedem anders. Er hat dich genau so gemacht, wie du bist und tu das entfalten. Ja, und denk nicht, ich müsste jetzt sein wie jemand anders. Offensichtlich musste es jemand heute Morgen hören, weil das ist hier bei mir nur ein Nebensatz. So, aber irgendjemand braucht es heute Morgen, ja? Aber ich, eben, jetzt komme ich noch wieder mehr zum Thema. Es geht da darum, dass wir nach dem Willen Gottes fragen, ja? Dass wir beten, was Gottes Wille für unser Leben ist. Und oft, wenn wir nach Gottes Willen fragen, dann geht es eigentlich zuerst darum, oder ich weiß nicht, mir geht es zumindest so und einigen anderen, die, mit denen ich auch geredet habe, dass wir als allererstes immer diesen spezifischen Plan herausfinden wollen. Also diese besonderen Gaben oder der besondere Dienst oder also früher, wo ich zum Beispiel auf Bibelschule war, da ging es ja nur darum, also wo ist der Wille Gottes? Aha, bin ich jetzt Pastor oder Prophet oder Lehrer oder Evangelist? Unter dem hat man es gar nicht gemacht. Und oftmals unter Christen habe ich schon rausgefunden, die denken als erstes an, was für ein Amt habe ich, oder? Und es kann ja sein, dass du ein Amt hast, aber wenn du Gottes Plan herausfinden willst, ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass es nicht in erster Linie darum geht, was du tun sollst für Gott und auch nicht, was dein Dienst und deine Berufung ist. Das ist so und ihr werdet gleich herausfinden, warum das so wichtig ist, dass wir nicht als allererstes danach greifen, sondern dass wir erst eine Entscheidung für Hingabe treffen. Dass wir erst uns hingeben und sagen, Herr, du kannst alles mit mir machen. Ich will einfach näher zu dir. Manchmal sind wir enttäuscht. Ich habe Leute gehört, die sind enttäuscht und sagen, ja, ich habe Gott gefragt, was er will von mir und ich habe nichts gehört. Aber ich glaube einfach, dass bevor Gott sich uns offenbart mit dem, was wirklich er mit uns will, wozu wir berufen sind, vorher will er einfach, dass wir die weiße Fahne hissen. Ja? Kennt ihr so? Ich habe die Feiertage mal so einen Film gelesen von so einem, der so ein Schiff so im Zweiten Weltkrieg so ein Schiff gebaut, heimlich und dann andere Schiffe geentert hat. Also wie nennen wir die Freibeuter, die Piraten, ja. Und da hat man immer gesehen, dass wenn die anderen das erkannt haben, dann sind die Kapitäne gekommen und haben die weiße Fahne gehisst, damit niemand stirbt, oder? So, dann konnten die auf das Schiff und das Schiff einnehmen und die Leute übernehmen und die Beute stehlen. So, also hiss die weiße Fahne. Was heißt das? Die Fahne, ich ergebe mich. Ja, und das ist uns auch nichts Neues, aber wenn du ganz genau bist, so im Hinterkopf haben wir immer wieder so Bedingungen. Entweder weil wir ein falsches Gottesbild haben, weil wir Angst haben, oder weil wir es einfach irgendwie noch nicht kapiert haben oder so, oder einfach unser Ego auch noch zu groß ist, ja? Ich glaube einfach, wenn wir zuerst zu Gott gehen und sagen, Herr, zeig mir deinen Willen, ich möchte gerne einfach wissen, was du mit mir tun willst, aber bitte schick mich nicht nach Afrika und ich möchte auch nicht mit der komischen Nachbarin zusammenarbeiten und ich möchte auch irgendwie nicht in dieser Firma bleiben, aber zeig mir doch, was du willst. Vergiss es. Weiße Fahne hissen ist ohne Bedingung. Ja, weiße Fahne hissen ist, du kannst mit mir machen, was du willst. Und ich denke einfach, das ist wirklich wichtig, dass wenn wir wirklich Gott erleben wollen und wirklich Gott hören wollen, dass wir diese weiße Fahne hissen, weil wir verstehen auch nicht immer gleich von Anfang an, was Gott eigentlich mit uns will. Und wir alle, die da drin sitzen, ihr werdet auch erlebt haben, dass immer nur schrittweise Entscheidungen getroffen werden und dass Gott auch schrittweise zeigt. Oder hat jemand den perfekten Plan und weißt du schon, mit 85 stirbst du und bis dahin machst du das und das und das und das? Eben nicht. Also Gott wirkt immer in der Situation und er zeigt uns den nächsten Schritt. Aber deswegen ist es auch so wichtig, dass wir genau den Schritt tun. Weil oftmals ist es so, weil wir diesen Schritt getan haben, kann Gott auch den nächsten Schritt tun. Es hat alles Konsequenzen. Ja? Also, weißt du, wenn ich denke, es geht jetzt zwar hier eigentlich um die Hingabe, aber in meinem Leben, ja doch, es ging immer um Hingabe, habe ich das auch so gemerkt, wie mein Vertrauen größer wird, wie ich Gott mehr kennengelernt habe. Ich wollte mich eigentlich gar nicht für Gott entscheiden, weil ich dem nicht über den Weg getraut habe. Wenn ich dem mein Leben gebe, Dann lande ich ja in Hinterchina oder irgendwie, das mache ich sicher nicht. Ich war eine harte Nuss, ja. Ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich kapiert habe, dass der Gott mich liebt und dass der schon weiß, was er tut. Und eben, irgendwann habe ich meine weiße Fahne gehisst und gesagt, okay, ich ergebe mich. Und dann habe ich mich ja wirklich bemüht, mich Gott hinzugeben. Aber ich würde heute nicht dastehen, dass ich heute hier stehe. Leute, das ist eine Summe von Entscheidungen. Es ist nicht, dass Gott gesagt hat, wo ich mich bekehrt habe, also eines Tages wirst du in Waldshut ein Pastor sein, da hätte ich mich wahrscheinlich grad, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hätte ich mir das nicht vorstellen können. Ja, so, sei froh, dass du nicht alles weißt. Ja, weil du brauchst Wachstum, bis du Schritt für Schritt da dran bist, oder? Und dann habe ich mich ja hingegeben an Gott und war in der Gemeinde tätig und dann inzwischen war mein Mann gestorben und dann habe ich einen schwer erziehbaren Sohn zu Hause gehabt und die kleine Judith zu Hause gehabt, die war damals im Kindergarten 4 Jahre alt und dann eines Tages ich habe immer wieder gebetet, Herr, zeig mir deinen Willen, und in dem ganzen Trubel sagt Gott eines Tages zu mir, geh auf Bibelschule. Auf Bibelschule. Erstens habe ich ein kleines Kind zu Hause. Ich kann vormittags gar nicht weg. Ich muss den Kindergarten bringen und Mittag pünktlich wiederholen. Zweitens habe ich einen schwer erziehbaren Sohn zu Hause, der ja auch jeden Tag aus dem Haus rausgeworfen werden muss, weil er sonst nicht in die Schule geht. Drittens habe ich kein Geld und überhaupt keinen Nerv. Also mein Leben war so anstrengend in der Zeit. Das habe ich jetzt einfach überhaupt gar nicht gebraucht. Und dann habe ich angefangen zu beten. Und nochmal beten und nochmal beten. Und Gott hat immer wieder gesagt, ich sorge für dich. Und eines Tages habe ich gedacht, also gut, wenn das so ist. Dann habe ich aber gewusst, wenn ich mich da anmelde, muss ich innerhalb von kürzester Zeit das Schulgeld fürs ganze Jahr abgeben. Und ich habe überhaupt gar nichts gehabt. Also keine Mark übrig gehabt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist mir auch schon wurscht. Also wenn Gott immer wieder redet, dann melde ich mich eben an. Und habe ich mich angemeldet, in der nächste Woche drauf einen Brief zurückgekriegt. Ja, vielen Dank für die Anmeldung und alle Schulgebühren sind bezahlt. Das ganze Jahr. Jemand hat für mich die Schulgebühren bezahlt. Das ganze Jahr. Weißt du, was das kostet? Ich habe keine Ahnung vorher gehabt. Hätte ich gewartet. Weißt du, wir stellen immer, ja Gott, ich mache, was du willst, aber ich will vorher gar alle meine Sicherheiten haben. Ja, hätte ich gewartet und gesagt, ja, ich melde mich an, wenn ich dann das Geld habe. Ja, ich habe erfahren, dass das Geld da war. Das war wohl schon da. Jemand hat zu Gott hat zu jemand geredet, zahlt das Geld ein. Schon bevor ich mich angemeldet, war das Geld schon auf dem Konto. Und ich habe mit niemandem darüber geredet. Also das ist wirklich, siehst du, das waren, aber eben, das sind einfach so Schritte, wo dann Schritt für Schritt die Weichen gestellt werden. Und dann ruft mich eine Freundin an, die in der Schweiz eine Ausbildung gemacht hat zur Kindergärtnerin, die Madeleine, wer sie kennt, und sagt, ich habe eine Idee, ich möchte so gern dich unterstützen, die hat auch nichts gewusst von der Bibelschule, aber ich will dich unterstützen, ich muss ein Praktikum machen und ich frage einfach, ob ich im Ausland ein Praktikum auch machen darf. Da ist so eine arme Witwe und die braucht unbedingt Hilfe und die kommt nicht klar und ja, so war es ja auch. Und dann hat sie die Genehmigung gekriegt. Ja, wenn du so eine arme Witwe bist, dann gehst du dorthin und machst dort dein Praktikum. Jetzt konnte die genau kommen zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe mit der Bibelschule und hat mir die ersten 6 Wochen die Jude in den Kindergarten gebracht und Mittag wieder geholt und hat Essen gekocht und mir einfach geholfen, weil das ist extrem anstrengend. Ich musste morgens vor 7 Uhr schon aus dem Haus, dann nach München reinfahren zur Bibelschule bis um 12 Uhr heim. Und wenn ich dann hätte noch Essen kochen, dann muss man noch lernen und dann muss man noch der Haushalt machen. Ja, und es war schon erst einmal der Druck raus. Hey, die kommt. Ja, eine Woche später oder was, ich weiß gar nicht mehr genau die zeitlichen Zusammenhänge, kriege ich einen Anruf von jemand. Wir waren schon in Kontakt und das ist eine Frau, die musste einfach, die hat dann die Entscheidung getroffen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo sie einfach bei Nacht und Nebel von ihrem Ehemann wegflieht. Also wirklich bei Nacht und Nebel ist sie geflohen und die Gila. Und es war aber alles in diesem Zeitraum. Da habe ich gedacht, oh mein, jetzt kommt die Anno, gell? Und sie und ihr Sohn, und die war total eigentlich verstört und fix und fertig, weil da ist ziemlich Schlimmes vorgefallen. Deswegen musste sie auch bei Nacht und Nebel heimlich fliehen. Also ist mitten in der Nacht, hat ihr Zeug ins Auto gepackt und ihren Sohn, und ist zu mir runtergefahren, durchs ganze Land durch, kommt vom Norden. Und da saß die da, und irgendwann hat sich rausgestellt, Mann, das ist meine Rettung. Zuerst habe ich die Entscheidung getroffen, ich helfe der. Ja, jetzt hat sie mir geholfen, weil dann, wo die Madeleine dann weg war, da hat sie den Haushalt geschmissen. Weißt du? Aber das ist, hat alles damit angefangen mit Hingabe, dass ich sagte, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Und dann war ich auf Bibelschule. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel erzählen heute von mir, aber ich denke, viele kennen mich ja gar nicht mehr so. Einige, die haben jetzt die Geschichten schon öfters gehört, aber andere kennen mich nicht so. Und dann war Bibelschule zu Ende, es war eine super Zeit, aber auch sehr anstrengend. Und ich weiß noch, wie heute, bin heimgefahren eines Mittags und habe gedacht, ach, alle beten sie jetzt gerade, das ist ja dann so ein Hype, so in so einer Bibelschule. Ah, was machst du und wo gehst du hin und was hat Gott zu dir gesagt und so. Und ich habe gedacht, ich will einfach heim und eine Mama sein und meinen Garten machen und mein Haus und gut ist. Ja, und bin so heimgefahren und einfach mal wieder nicht so anstrengend haben, oder? Und dann kommt eine Stimme wirklich aus dem Autodach raus. Also das war wirklich aus dem Autodach raus eine Stimme. Und übersetzt so, nicht mit so saloppen Worten, aber einfach im Klartext, glaubst du, dass ich alles investiert habe dafür, dass du jetzt zu Hause vom Herd stehst? Und dann war ich total verstört, oder? Und dann, oh nee, jetzt, aber das war so deutlich, es gibt ein paar Situationen in meinem Leben, wo Gott so laut geredet hat, dass ich gedacht habe, fast, ich könnte es hören. Und da habe ich gedacht, und jetzt, ne? Aber weißt du was? Ich habe einfach gesagt, Herr, wenn es dein Wille ist, dann ist auch das möglich. Ich habe wieder die Fahne gehisst. Und weißt du was? Eine ganze Zeit lang ist überhaupt gar nichts passiert. Es ist gar nichts passiert. Jetzt ist so das große da-da-da-da, hat Gott gesagt, und dann passiert gar nichts. Ich glaube, Gott hat auch gewusst, ich brauche wirklich diese Auszeit, ich brauche wirklich diese Zeit zu Hause und alles wieder ordnen und so. Und dann irgendwann kam eine Einladung, dass ich nach Bruck, in Bruck einer Gemeinde helfen soll und sowas. Und eben die Rest von der Geschichte erzähle ich jetzt nicht mehr weiter, aber das waren... Ich erzähle die Geschichte heute Morgen, dass du es ernst nimmst und sagst, hey, du entscheidest dich jetzt vielleicht irgendwas, wo du überhaupt keine Ahnung hast, wo es hinführt. Ja? Wie die Tragweite von deiner Entscheidung ist. Und es hat auch oftmals, gerade wenn Gott was Besonderes mit dir vorhat, ist es unmöglich. Ja, wo Gott dann irgendwann gesagt hat, ich soll eine Gemeinde gründen, Gott, weißt du nicht, dass ich eine Frau bin und keinen Mann habe? Also, wenn jemand disqualifiziert ist für einen Pastorenjob, dann ich, oder? Und das haben auch ziemlich viele außenrum auch so gedacht und haben auch nicht das verschwiegen mir gegenüber, ne? Was sie davon halten. Ja. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht, was Gott noch alles vorhat, aber weißt du, was ich will? Ich will, dass sein Wille geschieht. Und wenn ich wieder die Fahne hissen muss, dann mache ich es wieder. Als wir eine Gemeindesituation hatten, wo ich gedacht habe, so, jetzt laufen alle davon, jetzt ist überhaupt gar nichts mehr. Und dann habe ich wieder die Fahne gehisst und gesagt, Herr, wenn das nicht mehr dein Wille ist, dann mache ich was anderes. Ich will einfach in deinem Willen sein. Und dann hat Gott ganz klar geredet, dass er noch nicht fertig ist mit mir. Wie Wahnsinn. Ja, aber weißt du, es gibt immer wieder diese Situationen. Und bleib dabei. Hier ist die Fahne. Die weiße. Nicht die mit... nicht die Freibeuterfahne. Ja? Im Römer 12, Vers 1 und 2 lesen wir... Und da heißt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht leichtfertig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also hier hast du eigentlich die Anleitung, wie du dich hingeben kannst und wie du den Willen Gottes finden kannst. Nämlich die Bedingung ist eben, nicht als allererstes zu fragen, wo führt es hin, wo ist mein Amt, was kann ich tun, sondern dies allererste ist, eure Leiber darstellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und ich glaube einfach, wenn man das zuerst macht, dann hört man auch nachher Gott. Und dann macht er auch die Türen auf, wenn es soweit ist. Aber nicht mit der, weißt du, wenn du eine Leiter hoch willst, musst du eine Stufe nach der anderen hoch. Und wir wollen oft mit der fünften schon anfangen, weil das andere ist uns zu mühsam. Ja? Wir wollen, dass die großen Sachen passieren. Remi-Demis in unserem Leben. Hey, das will ich auch. Aber eben ist, bei Gott ist nicht immer so. Da geht's zuerst um diese Beziehung mit ihm. Was bedeutet denn das, ein lebendiges, heiliges Opfer? Einfach seine eigenen Vorstellungen aufgeben. Die Fahne hissen, ja? Heilig leben. Nicht auf die eigene Kraft und das eigene Können vertrauen. Einfach die Entscheidung treffen. Also ich denke, ich bin von daher qualifiziert gewesen für Gott als Leiter, weil ich genau gewusst habe, dass ich keine Chance habe ohne ihn. Das war das Einzige, was mich qualifiziert hat. Und ich denke manchmal, wenn ich so rumgucke in der christlichen Landschaft, auch manche Pastoren oder so, die so sehr charismatisch sind, so sehr begabt sind, die haben es gar nicht so einfach, weil die können eigentlich viel alleine. Ich muss immer für alles beten. Ja? Aber manche, die kommen, tada, und alle, und ganz egal, was die sagen, alle sagen Amen. Und ja, die können, weil sie, ist nicht immer die Salbung. Manche können sich einfach gut verkaufen. Haben wir auch ja, so erlebt. Ja, wirklich. Aber ja, Gott will wirklich, dass wir vorher uns dadurch qualifizieren, dass wir sagen, nein, ich vertraue nicht auf das, was ich kann. Weil Gott will mehr als mein Dienst, er will wirklich mich. Ja. Und wenn er mich hat, dann, weißt du, dann passt, dann stimmt auch der Charakter mit den Gaben überein. Weil das ist ja auch noch sowas. Wir haben ja Gaben von Gott, die kriegen wir ja geschenkt, ja. Wenn du dich bekehrst und so irgendeine bestimmte Gaben in dir sind, die sind dann da. Also bei mir war immer schon von Anfang an die prophetische Gabe offensichtlich. Also ich habe dann auf einmal Sachen gewusst und Zeug und habe noch nicht gewusst, was das für eine Gabe ist, aber ich habe Sachen gewusst und so. Ja, das war gleich da, obwohl ich noch nicht viel von der Bibel gewusst habe. Also Gaben sind gleich da. Jetzt musst du einfach aufpassen, dass wenn du das anwenden willst, dass dein Charakter mit dem übereinstimmt. Was nützt dir das, wenn du zum Beispiel eine prophetische Gabe hast, aber dein Charakter ist so schräg, dass du andere Menschen damit verletzt? Oder dich damit vordrängeln willst oder so? Was nützt es, wenn du in der Kirche heilig tust und der ganze Nachbarschaft weißt, dass du jeden Tag deine Kinder zusammenbrüllst? Entschuldigung, aber dieses uralte Beispiel, damit niemand sagen kann, ja, den kenne ich auch, das ist ein ganz altes Beispiel, den kennst du nicht, aber es war ein Evangelist, der weltbekannte Evangelist. Der hat die halbe Welt errettet durch seine evangelistischen Aktionen und Gottesdienste, aber weißt du wen nicht? Nicht seine Familie und nicht die Leute, die um ihn rum waren, weil er so jetzt so nicht war. Nach der Versammlung ins Hotel und hat vor lauter Wut die Glastür eingekickt mit dem Fuß, weil irgendein Page nicht getan hat, was er wollte. Das wollen wir doch nicht, oder? Das wollen wir nicht. Und Gott sieht sowieso das auch alles, ne? Also gehen wir eine Stufe nach der anderen auf der Leiter hoch und gucken, dass unser Charakter nicht auf der Strecke bleibt. Ein heiliges Leben führen. Und wisst ihr was? Das fällt jedem von uns manchmal schwer. Niemand ist ist schon so weit, dass er sagen kann, ich hab's im Griff. Und wenn du anfängst zu sagen, ich hab's im Griff, dann müssen wir sowieso für dich beten. Weil dann wird's schon wieder gefährlich, ja? Eben, wir stellen Gott keine Bedingungen, wir wollen ihm dienen, wir wollen ihn. Ja, wir wollen lest mal in den Psalmen zum Beispiel, der David so eine steile Karriere. Aber weißt du, es war ihm immer das Wichtigste, dass er nah bei Gott ist. Meine Seele lechzt nach dir wie dein Hirsch nach frischem Wasser. So sehnt sich meine Seele nach dir, oh Gott. Da, so ein Herz will Gott haben. Ja? Preise meine Seele den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, so früh morgens suche ich dich und nachts auf meinem Lager preise ich den Herrn. Das ist der David. Und so ein Herz, das möchte ich echt auch haben. Und er war aber kein Schwächling. Manche denken, wenn man so weich ist, dann ist man ein Weichei. Aber das ist überhaupt nicht, im geistlichen Bereich ist es nicht wahr. Weil der David war ein Kriegsherr. Der konnte auch knallhart sein. Aber diese Sehnsucht nach Gott, na, das ist völlig verbatzt. Und da schreibt er den Psalm 51, was er sagt, Herr, nimm mich wieder an. Ja, ich will nicht weit von dir entfernt sein. Nimm mich wieder zurück, nimm mich wieder auf. Und sieh zu, dass mein Herz nicht entfernt ist von dir. Das wünsche ich uns, dass das unser allerwichtigstes Anliegen ist. Und weißt du, aus dem allen heraus wachsen dann Dienste oder Aufgaben oder Begabungen oder ja, aus dem allen heraus wächst dann das, der spezifische Wille Gottes. Aber der allgemeine Wille ist, dass wir ein lebendiges Opfer sind. Und weißt du, was das Problem von einem lebendigen Opfer ist? Das kann jederzeit vom Altar wieder runterspringen. Man hätte die Lämmer geschlachtet und dann auf dem Altar liegen. Aber ein lebendiges Opfer kann jederzeit wieder runterspringen. Und das ist eben auch, warum ich heute darüber rede. Nicht, weil ich denke, ihr habt noch nie so eine Entscheidung getroffen, sondern weil ich denke, Gott will uns wirklich, will echt große Dinge tun in diesem Jahr. Aber er will, dass wir als allererstes ihn suchen und dabei bleiben, geduldig sind mit uns auch selber und immer wieder sagen, doch, ich bleibe auf diesem Altar. Jetzt passt es mir zwar gerade gar nicht, aber ich entscheide mich, dass ich da drauf bleibe. Das ist nicht jeden Tag gleich einfach. Aber ich denke, dass eben manche würden jetzt auch sagen, ja, dann bete ich halt, oh Gott, mach mich zu einem lebendigen Opfer. Das musst du schon selber machen. Manche Sachen, da kann man nicht für beten, da muss man einfach eine Entscheidung treffen. Und sagen, ja, ich will das, Herr, ich entscheide mich dafür. Und dann einfach geduldig mit dir sein. Ein lebendiges Opfer heißt, es muss jeden Tag sterben. Oder jeden Tag sich entscheiden, auf dass es auf diesem Altar bleiben will. Sei geduldig. Die Frucht vom Baum fällt nicht von einer Sekunde auf die andere. Und die Frucht des Geistes entsteht auch nicht von einer Sekunde auf die andere. Aber bleib dann dran. Und maß nicht aus eigener Kraft. Eben such Gott. Such Gott. Und eben denk nicht, ja, jetzt habe ich's. Eben, jetzt habe ich's. Ich habe neulich eine Geschichte von jemandem gehört, der hat mit dem Astronauten geredet, der auf der ersten Mondlandung dabei war. Wo sie Amis als erstes den Mond erreicht haben. Und dann haben sie da so geredet und dann hat er erzählt, dass die Technik damals gar nicht so super war. Also die haben das einfach versucht, aber die haben gesagt, sie sind gestartet und die mussten alle 10 Minuten den Kurs korrigieren, bis sie oben waren. Das ist nicht so, dass es so perfekt war. Die schießen hoch und bong, sind sie auf dem Mond. Sie mussten alle 10 Minuten den Kurs korrigieren und sie haben eine Landefläche gehabt, wo vorhergesehen war, wo sie landen können, 500 Quadratmeilen und sie haben es knapp verpasst. Also 500 Quadratmeilen ist nicht zu wenig, aber verstehst du? Und da habe ich gedacht, das ist so ein Bild für unser Leben. Ja, der Himmel, für den Himmel gibt es keine Punktlandung. Also müssen wir aufpassen, dass wir es nicht knapp verpassen, aber Es gibt keine Punktlandung. Hey, dieses lebendige Opfer, eben dieses ständige wieder eintunen, dieses ständige wieder anpassen, stimmt der Weg noch? Und ich möchte wirklich, dass wir in dieser Gemeinde auch Möglichkeiten dafür haben. Deswegen denke ich, wenn du sagst, hey, Gott hat das zu mir gesagt und wir sind uns klar, dass Gott es gesagt hat, dann lass mir dich. Oder wenn du bei uns, ja, es geht jetzt wieder um Dienste oder so, aber weißt du, es gibt in manchen Gemeinden, da ist man abgestempelt, du gehörst zum Kinderdienst und so lange bis der Tod uns scheidet oder so, ne? Das wollen wir hier nicht, wir wollen dich fördern in dem, was Gott zu dir sagt. Das heißt aber auch nicht, dass er alle 5 Minuten was anders sagt. Aber wir wollen dir hier die Gelegenheit geben, dich fördern und sagen, hey, ist das der Weg? Ist das der Weg, den du gehst? Eintunen, immer wieder. Jeden Tag neu einfach sagen, Herr, hier bin ich. Und die Fahne hissen. Und so erwarten, dass dann auch die Türen aufgehen. Im Sendschreiben, in der Offenbarung sagt Gott zur Philadelphia gemeint, ich habe dir eine kleine Kraft gegeben, aber ich habe dir auch Macht gegeben. Also es geht nicht immer darum, dass wir die Superhelden sind und die Superstarken sind und das Supergerumpel und so, ja, sondern einfach die kleinen Entscheidungen. Und du weißt nicht, was es für eine Tragfläche hat. Du weißt es heute nicht, aber Gott weiß es. Und er sieht, was ums Eck rum ist. Wir lesen jetzt noch eine Bibelstelle zum Schluss, Offenbarung 21. Vier bis sieben. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Um das geht's. Gott ist Anfang und Ende. Gott ist einfach alles. Und wenn wir jetzt mit ihm sind, sind wir auch später mit ihm. Aber es heißt nie, es ist ein easy going. Es heißt, wer überwindet. Also es heißt, dass wir auch Dinge zu überwinden haben. Aber dann ist Gott da, der unsere Tränen trocknet. Und dann haben wir auch eben einfach diese Aussicht, dass eines Tages dann mir wirklich dann bei ihm sein kann. Und wenn wir auf der Erde ihn gesucht haben und ihm gedient haben, dann sind wir auch dort nachher. Aber wenn wir, ich weiß nicht, aber ich kann es einfach nicht erkennen, dass Gott es gut findet, wenn wir andauernd unsere eigenen Pläne haben und unsere eigenen Vorstellungen. Wer überwindet, ja, der wird das erben, der wird dass die Quellen des Wassers fließen und umsonst fließen. Ich möchte einfach gerade jetzt im Anschluss, dass wir das Abendmahl zusammen feiern und dass du vielleicht diesmal das Abendmahl ganz persönlich nimmst. Also wir warten, bis alle haben und treffen uns eher nicht jetzt mit den anderen. So teilt es mal aus und dass du einfach kurz Revue passieren lässt, wie es dir geht. Ja, und ob du das möchtest, und vielleicht möchtest du innerlich die weiße Fahne hissen, sagen, ja Herr, ich habe es schon immer wieder gemacht, danke, aber weil ich ein lebendiges Opfer bin, will ich es auch heute wieder machen. Ich will ein heiliges Leben führen, ich will jetzt nicht Ausschau halten nach allem, was ich jetzt tun soll oder so, sondern ich will dir einfach dienen. Ich will ein lebendige Epistel sein für dich. Ich will ein Wohlgeruch sein für dich. Und vertrauen, dass du die Türe aufmachst zur richtigen Zeit und am richtigen Ort. Wenn du so das Abendmahl nimmst, ich denke dann, und einfach mit dem Abendmahl auch dieses Bewusstsein, dass ja Gott alles dafür getan hat, dass du Gemeinschaft mit ihm haben kannst. dass du nicht für deine Sünde verurteilt wirst, sondern in der Gnade leben darfst durch das Blut Jesu. In der Gnade leben darfst und in der Vergebung leben darfst. Wenn du irgendwas gegen irgendjemand hast, bevor du das Abendmahl nimmst, kannst du Buße tun und einfach sagen, Herr, ich vergib und vergib du mir, dass ich gerichtet habe. Wenn wir das Abendmahl nehmen, sollten wir wirklich im Einklang mit ihm sein. Aber das eben auch in Anspruch nehmen, dass wir niemals perfekt sind, dass wir immer diese Vergebung brauchen, dass wir immer das Blut brauchen, immer die Kraft von Gott brauchen, immer auf seine Hilfe angewiesen sind. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und wir wollen jetzt zusammen dieses Abendmahl feiern, Herr, und einfach dir Danke sagen, Vater. Danke für Jesus. Danke, dass wir in ihm die Hoffnung haben, dass wir einfach in ihm geborgen sind. Ich danke dir, Gott, dass du jeden Einzelnen von uns so gemacht hast, wie er ist. Und ich bete, dass wir heute Morgen einfach Gemeinschaft mit dir haben können. Das ist das, was du am meisten von uns willst. Herr, ich bete, dass du denen hilfst, die vielleicht ja, ein Problem haben, dass wir alle die weiße Fahne hissen können, Herr, dass du einfach uns so ja, mit uns machen kannst, was du möchtest, Herr. Und ich glaube einfach, dass das Beste ist, was uns passieren kann, weil das deine Pläne sind, wirklich die Pläne, die am besten sind und wo wir dann auch Freude haben, Herr, an dem, was wir tun und dir die Ehre geben. Amen. Das Brot und den Traubensaft nehmen. Und wenn wir so in ihm ruhen, dann haben wir auch keine Angst vor dem, was kommt. Politische Lage ist unsicher. Ja, sie im Staat und so weiter. Und viele Menschen, die gläubig sind, sagen, es brauen sich Dinge zusammen in der unsichtbaren Welt. Sachen auf beiden Seiten werden die Wellen höher schlagen, in der Finsternis, aber auch im Licht. Aber wenn wir geborgen sind in Gott und nah an ihm dran sind, dann ist es einfach kein Thema. Ja? Amen. Okay. Lass uns noch das Lied spielen, was wir als allererstes gesungen haben. Jetzt können wir es ja auch schon ein bisschen besser. Lass uns das noch zusammen singen.